Ja, so haben wir uns ja die vergangenen Sonntage mit dieser Geschichte aus dem Lukas-Evangelium beschäftigt, die wir ja gerade nochmal gehört haben. Und haben die ja immer wiederholt, um so in diesen einzelnen Schritten, ich sag mal, tiefer einzutauchen in das, was diese Weihnachtsgeschichte auch ausmacht. Wir haben ja angefangen mit dieser Feststellung einfach, dass Lukas ein Geschichtswerk schreiben will. Er will genau festhalten, was das ist mit diesem Mann aus Nazareth. Und beginnt dann eben mit dieser Weihnachtsgeschichte auch, wo es dann darum geht, oder wo er diese zeitliche Einordnung macht. Es begab sich aber zu der Zeit, da ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging. Und wir haben uns diesen Mann ein wenig genauer angesehen, der ja damals einen unglaublichen Ruf hatte. Denn es war der erste Kaiser Roms und er hat diese ganzen Bürgerkriege dann und die Kämpfe gegeneinander, die hat er befriedet und deswegen wurde er Friedefürst genannt. Deswegen wurde er Heiland genannt. Deswegen haben dann, ich sag mal, Menschen der damaligen Zeit davon gesprochen, mit ihm beginnt eine neue Zeit. Und in diesem Zusammenhang stellt Lukas dann ja diese Weihnachtsgeschichte und beschreibt dann weiter, wie sie sich dann auf den Weg machen und wie dann hinterher das Evangelium verkündigt wird. Und dann sehen wir als erstes die ersten Adressaten dieser guten Nachricht, das sind die Hirten auf dem Felde, also die, die auf der einen Seite wachsam sind, die aber auch eben zum Rande der Gesellschaft gehören. Und ich hatte es ja auch erwähnt, für jeden, ich sag mal, frommen Israeli, für jeden Israeli war klar, diese Geschichte, wenn er sie hört, die hat auch was mit dem Hirten in Israel, also mit David zu tun. Und das war dann die Botschaft der Engel und die Hirten sahen dann so diese Herrlichkeit auf einmal aufleuchten. Doxa im Griechischen oder Kavod im Hebräischen. Wir hatten uns letzten Sonntag ja darüber unterhalten, dass diese Übersetzung Doxa eigentlich eben mit Herrlichkeit auch gut übersetzt ist, aber dass Kavod nochmal auch einen anderen Hintergrund hat. Und also vom Hebräischen her, da geht es um die Gewichtung. Also das war vorletzten Sonntag. Und letzten Sonntag haben wir dann diese Botschaft der Engel uns angeguckt. Euch ist heute der Heiland geboren. Und das ist für uns eine süßliche Geschichte. Aber das ist eigentlich ein Frontalangriff, könnte man sagen, auf das, was in der damaligen Zeit gedacht wurde. Denn es gab ja schon einen Heiland. Es gab ja schon einen Friedefürsten. Es gab ja schon einen, der die Zeitenwende eingeläutet hat. Und das war Augustus. Das war der Heiland. Und die Engel kommen dann an und sagen, euch ist heute, so hat Luther es übersetzt, der Heiland geboren. Heute ist er geboren. Nicht der, der irgendwo auf dem Thron sitzt in Rom oder wo auch immer. Heute ist euch der Heiland geboren. Und dann haben wir ja kurz drüber nachgedacht. Im Griechischen steht ja hier dieser Begriff Soter. Und den übersetzt man eigentlich besser mit Retter. Also eigentlich steht, euch ist heute der Retter geboren. Manchmal, hatte ich auch letzten Sonntag gesagt, kommt es ja auch so bei Übersetzungen dann zu Verschlimmbesserungen. Aber hier hat Luther etwas wahrgenommen, denn er hat dieses Soter nicht mit Retter übersetzt, sondern mit euch ist heute der Heiland geboren. Und spielt eben auf das Heilshandeln Gottes an, was es ja auch im Alten Testament gab. Und das Heilshandeln Gottes, das Handeln Gottes an den Menschen bestand einmal darin, dass Gott rettet und einmal darin, dass Gott segnet. Und dann hatten wir es ja mit dem Rettungssanitäter und mit dem Rettungswagen und der holt aus der Not raus. Aber dann kommt man eben in eine, ja, sagt man früher auch, oder sagt man heute nicht mehr, aber früher hat man ja auch von Heilanstalten gesprochen. Dann kommt man an dem Ort, wo man heil werden soll. Und das ist etwas, was eben länger dauert. Dieses Retten, das ist eben sehr, sehr situativ und aktiv und dieses Segnen, dieses Heilwerden ist eben eher so dieses Performative, das, was den Menschen verändert. Und das haben die Engel dann den Hirten erzählt und haben gesagt, euch ist heute der Heiland geboren und haben dann gesagt, dafür gibt es ein Zeichen. Und dieses Zeichen ist eher ein Nicht-Zeichen, weil, ja, wir haben darüber nachgedacht, ihr werdet finden, ein Kind in der Krippe liegend, in Windeln gewickelt. Was ist das für ein Zeichen? Es ist eigentlich kein Zeichen, es ist eigentlich ein Nicht-Zeichen. Und dennoch haben Sie ja dann dort eine wunderbare Entdeckung gemacht. Und dann geschieht etwas Magisches. Also nochmal die Hirten nachts auf dem Felde. Der Engel erscheint ihnen und erzählt ihnen, euch ist heute der Heiland geboren in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen, ihr werdet finden, ein Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Also heimelig. Und boah, man kann ein paar Kerzen anzünden. Aber dann geschieht etwas. Auf einmal reißt der Himmel auf. Auf einmal waren da die Menge der himmlischen Heerscharen. So lesen wir es bei Luther. Also Gott Zebaoth im Alten Testament, bei Jesaja können wir es ja auch nachlesen, Gott Zebaoth ist der Herr der Heerscharen. Also Lukas beschreibt das gar nicht weiter, gibt keine Anzahl an, aber also wenn es die Menge der himmlischen Heerscharen war, da war mächtig was los. Auf einmal war Stimmung in der Bude. Das ganze, ich sag mal, besinnlich Andächtige, die ist heute der Heiland geboren. Auf einmal wird es eben übertönt von dieser Menge der himmlischen Herrscharen. Also alles voller Engel. Und die lobten Gott und sprachen. Also es wird ja hier mit Sprachen übersetzt, aber also die Übersetzer sind sich eigentlich alle auch einig. Nee, die haben da nicht vor sich hingemurmelt und gesprochen, sondern da war ein kräftiger Gesang. Ich weiß nicht, was sie gesungen haben, aber das letzte Lied, was wir gerade gesungen haben, Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere, also geh und geh auf den Berg und verkündige es überall. Jesus Christus ist geboren. So ein Gesang muss das gewesen sein. Das waren Gospels, die da gesungen wurden. Wer hält in der Wette dagegen? Also so muss man sich das vorstellen. Also auf einmal ist die Menge der himmlischen Heerscharen da und die loben Gott und vermitteln das, was eben in diesem Augenblick den Hirten verkündet wurde, was in Bethlehem geschehen ist. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Ehre sei Gott in der Höhe. Wenn wir hier vorne sonntags immer Musik machen und das ja mit Gemeinde zusammen machen, dann wollen wir ja Gott loben. Und dann wollen wir Gott die Ehre geben. Man könnte ihm auch oder man kann ihm sagen, Ehre sei Gott, so ist er beschrieben und übersetzt, Ehre sei Gott in der Höhe. Alle stehen da und applaudieren und sagen, Gott, du bist der Größte. Aber das steht hier eigentlich im Griechischen nicht. Was hier im Griechischen steht, ist nicht die Aufforderung dann auch an die Hirten, nun macht mal mit und wir als Engelschor singen euch jetzt vor und stimmt mit ein. Nein, das, was hier steht, ist Ehre sei Gott in der Höhe, ist eigentlich, müsste man anders übersetzen. Und hier steht im Griechischen, Ehre ist bei Gott in der Höhe. Und von daher wird klar, das, was die Engel hier sagen, ist nicht eine Aufforderung, so stimm mit ein und mach mit und yay und egal ob Gospel oder irgendwas, das ist nicht das, was hier steht, sondern es ist die Feststellung, Ehre ist bei Gott in der Höhe. Und das ist natürlich dann erstmal auch etwas, worüber man nachdenken kann, weil, ich sag mal, Ehre ist ja, ja, wer will das nicht? Ich weiß gar nicht, ob ich das vor kurzem hier schon hatte. Clemens, vielleicht weißt du, sowas gab ja so unter den jungen Leuten, ich glaube, ist wieder ein bisschen vorbei, so die Bezeichnung Ehrenmann. Kennst du das? Oder?
Ja, aus südländischen Kreisen.
Ja, aber irgendwie bei uns war das auch, hat das Wort irgendwie in der Jugendkultur auch so ein bisschen Niederhall gefunden. Also damit wurde ausgedrückt, das ist ein Mann, eine Frau, also wurde da nicht unterschieden, die voller Ehre sind. Und das ist ja das, was wir eigentlich auch versuchen dann in dem, was wir machen. Und Augustus war auch so einer, ich meine, der hatte auch seine Marken, aber der hat dem Volk etwas gebracht und man hat ihn geehrt, man hat ihn verehrt, man hat ihn angebetet. Er war ein fast schon Gottkönig. Und ist ja die Frage, wo bekommst du, wo bekomme ich meine Ehre her? Jetzt muss man eben auch nochmal überlegen, was Ehre denn ist. Ehre ist ja so etwas wie Anerkennung. Wo bekommst du deine Anerkennung eigentlich her? Also so eine Anerkennung, die dir dann gut tut und wohltut, die dir Gutes bringt. Wo bekommst du die her? Wenn du morgens vor deinem Spiegelbild stehst und applaudierst und sagst, Mann, wie gut du wieder aussiehst. Also wenn mich Leute fragen, wenn sie mich fragen, wie alt ich bin, hatte das am Freitag wieder beim Weihnachtslieder singen, da wurde ich da auch gefragt, wie alt ich denn bin. Und ich sage, ja, ihr seid alles noch jung. Nein, wir sind ungefähr ein Alter. Ja, ein bisschen. Und dann sage ich immer nicht 59, sondern ich sage dann immer, nächstes Jahr werde ich 60. Ich freue mich schon drauf, freut euch auch drauf, wir feiern zusammen. Aber warum sage ich das denn? Weil, und die Reaktion kam wieder, ich kann ja nichts dafür, Pflege meiner Frau. Was? 60? Das hätten wir nicht gedacht. Und dann hat noch keiner gesagt, wir dachten eigentlich, du wärst schon 70 in Rente. Also, was, 60? Ja, man braucht ja auch ab und zu so seine Streicheleinheiten. Aber woher bekommst du Ehre? Meine Frau holt mich immer wieder auf den Boden und du sagst, du siehst aber heute wieder ziemlich fertig aus. Wobei, bei Schwaben ist das eigentlich das höchste Lob, was du bekommen kannst, wenn am Abend gesagt wird, du siehst ganz schön geschafft aus. Ich erkläre euch später, warum das ein Witz ist. Woher beziehe ich meine Ehre, mein Ansehen? Das ist eine Frage nach der Beziehung, die ich zu mir habe und ist eine Frage nach der Beziehung, die ich zur Umwelt habe. Woher bekommst du deine Ehre? Und es soll keiner so tun, als wäre er nicht darauf angewiesen. Vielleicht ist dieser Begriff so ein bisschen so, dass er uns ein bisschen, weil er nicht so zu unserem aktiven Sprachgebrauch in Bezug auf die eigene Person vielleicht dazugehört. Aber Ehre ist etwas, was der Mensch braucht. Ansehen ist etwas, was der Mensch braucht. Und die Engel tauchen da auf und sagen nicht so, nun stellt euch hin und applaudiert Gott. Weil wenn der Applaus braucht, dann macht er sich noch eine Schar voller himmlischer Herrscharen und die stehen dann alle oben in einer Laola-Kurve und sagen, Gott, du bist der Größte. Ich glaube nicht, dass er das braucht, aber das ist nicht, dazu braucht er uns nicht. Und die Engel halten fest und sagen nicht, wir fordern dich auf, ehre den da oben, sondern Ehre ist im Himmel. Das ist das Erste, was die Hirten lernen. Die am Rande der Gesellschaft standen. Ehre ist im Himmel. Und wenn du Ehre willst, wirkliche Ehre, dann guck mal nach oben und wage mal Beziehung zum Himmel. Und dann eben dieser nächste Satz und Friede auf Erden. Und das ist ja irgendwie eine interessante Reise. Also Ehre im Himmel und Friede auf Erden. Hä? Die Weihnachtsgeschichte, das ist so diese große Botschaft des Friedens, dass Friede auf Erden sein soll. Und wenn die Engel das so sagen, dann machen sie deutlich, Ehre im Himmel und Friede auf Erde, das korrespondiert miteinander. Weil wann ist denn Unfrieden auf Erden? Wenn ich von dir etwas Bestimmtes erwarte, was mir Ehre gibt. Wenn du mich ehrst und sagst, du bist der Größte unten. Und das ist, wenn wir uns die Konflikte in dieser Welt angucken, im Großen wie im Kleinen, dann steckt das oft dahinter. eben, dass der Unfriede daher kommt, dass wir vom anderen enttäuscht sind, weil er uns, ich bleibe jetzt mal bei diesem Begriff, wobei man muss ihn eher sehr weit fassen, weil er uns nicht genug Respekt, genug Ehre erweist. Man hat mich wieder übersehen und bin wieder zu kurz gekommen. Und dann fängt der Unfriede an und das breitet sich aus. Nicht nur im mitmenschlichen, also im mitmenschlich miteinander bei zwei Personen, in Familien und, sondern das geht dann auch über die Völker. Und dann steht man sich bewaffnet gegenüber und sagt, dir werde ich zeigen, dass du mich ehren musst. Ich weiß ja nicht, wie die Fahrertruppe so ist, aber so am letzten Anstieg kurz vorm Ziel, wenn alle noch beieinander sind, normalerweise muss man dann schon noch mal zeigen, wer so der ist, der es wirklich drauf hat, dass man oben Applaus bekommt. Sportliche Auseinandersetzungen sind großartig, wenn man versteht, was es ist. Aber wie viele solcher Auseinandersetzungen gibt es, die eben zu Unfrieden führen? Und das bringen die Engel zusammen, die sagen, Ehre in der Höhe und Friede auf Erde, es hat etwas miteinander zu tun. Friede ist eben nicht der Moment, wo Waffenstillstand ist. Nein, Friede entsteht dort, wo du deine Waffen abgibst. Das wissen wir und deswegen überlegen wir zum Beispiel in Gaza oder auch an anderen Orten, wie wir das hinbekommen, dass man die Waffen abgibt. Weil Waffen niederlegen ist das eine, aber das ist nur ein Handgriff. Dann habe ich sie wieder in der Hand und dann geht es weiter. Dieser Friede, von dem die Engel sprechen, das ist nicht ein Friede, der irgendwie zu so einer Waffenruhe führt. Damit fängt es vielleicht an. Aber es ist der Friede, von dem sie reden, der zuallererst in dir wachsen muss, in dir entstehen muss. Menschen, die in sich keinen Frieden haben, es werden keine Menschen und keine Führer sein, die in dieser Welt Frieden schaffen. Und das ist eben die Frage, wie dieser Friede dann entsteht. Und wir versuchen, Frieden eben dadurch zu bekommen, indem wir den anderen entweder gleich machen und sagen, wenn du so bist wie ich, haben wir kein Problem miteinander, oder ihn eben bekriegen, bis wir gewonnen haben. Das sind so, ich sag mal, die Weisen dieser Welt. Die Weise Gottes ist eine andere. Denn Frieden ist nicht dort, wo der andere so ist, wie ich bin. Oder dort, wo ich den anderen dann überwinde, weil ich stärker bin. Friede ist eben der Ort, wo ich merke, dass das Ganze nicht da ist, wo ich bin, sondern das Ganze ist da, wo wir sind. Das Ganze ist nicht dort, wo das Wir aus lauter Menschen besteht, die so sind wie ich. Die gleich ticken, gleich denken, gleich aussehen und. Das hat mit Frieden nichts zu tun. Diesen Ort gibt es, wo wir früher oder später alle gleich aussehen. Und wo ist er? Auf dem Friedhof. Das ist dann ein Friedhofsfrieden, eine Friedhofsruhe. Aber das, was die Bibel unter Friede versteht, ist, dass wir entdecken müssen, dass ich nicht alles bin und dass ich nicht das Ganze bin. Sondern wenn wir, und so ist diese Welt aufgebaut von Anfang an, wenn ich das Ganze will, dann brauche ich den anderen. Dann muss ich mich mit dem anderen anfreunden, damit Frieden finden. Und das ist auch etwas, das ist ja unglaublich heilsam. Wenn du zum Beispiel morgen in den Spiegel guckst und entdeckst, das sind ja Seiten, die du nicht an dir magst. Das sind Dinge, wo du sagst, ach, warum ist das so? Der Hintergrund hat etwas damit zu tun, dass du reicher beschenkt bist, als du es dir vorstellen kannst. Du bist gar nicht so eindimensional, sondern du bist reicher beschenkt. Und manche Geschenke sind dabei, mit denen du kämpfen musst, die dir vielleicht dabei helfen, dich zu entwickeln. Und du wirst nur Frieden finden, indem du sagst, das gehört auch zu mir. Meine unglaubliche Schönheit und dass ich so jung aussehe, das gehört auch zu mir. Aber das Ächzen und Krächzen am Morgen, wenn ich versuche, aus dem Bett zu kommen, genauso. Weißt du, du findest nur Frieden in dir, wenn du zu beiden Ja und Amen sagen kannst. Und sagen kannst, das gehört zu mir und das gehört auch zu mir. Das gilt für das eigene, für die eigene Person, aber das gilt dann auch eben für das Miteinander von Menschen. Wenn ich das Maß aller Dinge bin, dann gibt es Krieg. Ob mit Waffen oder irgendwie hintenrum, ist egal. Wenn ich meine, ich bin das Maß aller Dinge, dann wird es problematisch. Wenn ich entdecke, dass das Ganze dadurch wird, dass wir miteinander zusammenkommen und das in einem noch größeren Rahmen am Ende vielleicht global hinbekommen, dann wird Frieden. Weil dann ist der andere nicht mehr mein Feind, sondern der, der mich ergänzt. Aber das werden wir nur erleben, wenn wir dann auch nicht mehr unsere Ehre, unseren Ruhm, unser Ansehen daher holen, dass jemand anderes klatscht, wenn ich in den Raum komme. Schön, wenn geklatscht wird. Aber dann gibt es auch die, die sich dann umdrehen und sagen, der schon wieder. Gibt es auch. Gehört aber dazu. Weil der andere anders ist. Er ist ja nicht ich, er ist ja anders. Und es gibt Leute, die mögen einen. Es gibt andere Leute, die finden einen komisch. Zu Recht. Aber darüber muss ich nicht dann einen Krieg ausbrechen lassen. Was wir dann von den Engeln hören, ist eben, oder was wir von den Engeln hören, ist eben, dass Ehre ist bei Gott in der Höhe und dann ist Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Ja, da liest man am besten ein bisschen schneller drüber weg, weil ja, da gibt es Menschen, die Gott wohlgefallen und alle nicht, andere nicht. Menschen, die, denen er dann diesen Frieden gibt und die anderen sagt, ist mir doch egal, wenn ihr euch die Köpfe einhaut. Ist das so? Wenn ihr euch die Bibelübersetzung auch durch die Jahrhunderte mal anschaut, dann werdet ihr merken, dass hier an diesem Vers immer rumgedoktert wird, weil bei den Menschen seines Wohlgefallens klingt ein bisschen blöd. Und dann versucht man, das so ein bisschen zu wandeln und abzuschwächen. Verständlich. Aber kann das sein, dass Gott sagt, also du gefällst mir und du nicht, dir gebe ich Frieden und dir nicht? Schwierig. Wenn man diesen Vers sich anguckt, dann muss man ein bisschen auch weiter in die Bibel schauen, auch ruhig im Lukas-Evangelium. Und da gibt es ja eine Szene, Jesus wird getauft und dann tut sich ja der Himmel auf. Und dann erschallt eine Stimme. Und was sagt diese Stimme? Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Ist nicht verwunderlich, derselbe Begriff, der benutzt wird. Aber der Himmel öffnet sich auch da und eine Stimme sagt, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Boah, also müssen wir alle so werden wie Jesus. Das wäre natürlich auch ein bisschen schwierig und krankmachend und überfordernd. Warum hat Gott an seinem Sohn wohlgefallen? Das ist Anfangszeit seines Wirkens. Wir wissen nicht so viel über das, was er vorher gemacht hat, aber warum hat er Wohlgefallen an ihm? Das gefällt Gott wohl. Und die Antwort ist, weil uns in diesem Mensch genau das begegnet, was Frieden ist, nämlich dass das, was eigentlich gegeneinander steht und nicht zusammengehört, in diesem Menschen und Gott, in diesem wahren Menschen und in diesem wahren Gott begegnet. Jesus Christus, der Sohn Gottes. Der begegnet uns dann an dieser, oder der tritt dann an dieser Stelle auf. Und der wahre Mensch und der wahre Gott, der, der die größtmöglichsten Gegensätze in sich vereint. Und da sagt Gott, das gefällt mir. Da habe ich Freude dran. Und dieser Friede ist nicht dann die Belohnung für Menschen, die so leben wie Jesus, sondern dieser Friede ist eben das, was erwächst bei Menschen, die in sich Frieden haben und die selbst ihre größten Gegensätze befrieden können, die sie ausgleichen können. Da wird Frieden. Und die Menschen des Wohlgefallens oder seines Wohlgefallens sind eben nicht die Jesus 2.0 Leute, die eben dann wie auch besonders heilig und besonders dies, besonders das sind. Schafft keiner von uns, das wäre eine Katastrophe. Die Menschen, der Mensch des Wohlgefallens, das ist zuallererst Jesus. Und die Menschen des Wohlgefallens sind die, die darauf ihre Hoffnung setzen und das glauben können. Und die kriegen es nicht als Belohnung, sondern die werden es erleben als Gegenwart dieser Herrlichkeit, die ja beeindruckend und verändernd ist, dass dort Friede wird, weil ich in mir Frieden habe. Ich muss nicht mehr gegen mich Krieg führen, gegen die Seiten, die ich nicht mag, gegen die Seiten, die schwierig sind. Ich kann Frieden finden, indem ich sage, ja, so bin ich. Und das ist ja die alte Formel. Wenn du dich lieb hast, dann können alle anderen dich gern haben. Aber du musst damit anfangen, dich zu lieben. Mich? Natürlich, wenn sie sagen, hätte ich ja nicht gedacht, 60 Mal, kein Problem. Aber wenn sie sagen, ne, war nichts, ist nichts, dann wird es zum Problem. Und das ist die Botschaft der Engel an die Hirten, dass sie dann sagen, die Ehre ist bei Gott. Und wenn du da dich andocken kannst, dann wirst du Frieden finden auf Erden. Und der wird kommen bei den Menschen des Wohlgefallens, die, so wie Jesus sagen, ich bin wahrer Mensch. Und wahrer Gott. Und das begegnet uns hier schon in der Krippe. Von daher sind wir immer wieder eingeladen, auch diesen Weg mitzugehen. Und das wird uns dann auch am Heiligen Abend wieder neu geschenkt werden. Denn die Hirten waren davon so hin und weg, dass sie gesagt haben, das müssen wir uns angucken. Und das machen wir am Heiligen Abend auch nochmal ganz genau. Gott segne uns auf diesem Weg dahin. Amen.